Mach aus deinen Niederlagen Siege. Und wir haben alle irgendwo zu kämpfen. Wir haben alle irgendwo ein Päckchen zu tragen. Wie mache ich aus meinen Niederlagen Siege? Zuerst einmal ganz kurz Hinweis auf die Veranstaltungen. Morgen um 11 Uhr ist für Frauen hier ein Treffen. Da ist das Thema Gehorsam, wird behandelt. Aber ringsherum dann Kaffee, Kuchen, ein Brunch und dergleichen. Dann abends ist das Thema Sei stark durch die Stärke Gottes. Und am Sonntag um 10 Uhr wird das Thema sein, die andere Seite deines Lebens. Du hast zwei Seiten, so wie jedes Blatt. Du hast zwei Seiten und das ist die andere Seite, die entscheidende Seite, die wichtigste Seite deines Lebens. Die werde ich am Sonntag früh behandeln. So, deine Niederlagen. Wir haben alle Kämpfe zu kämpfen. Uns geht es nicht immer gut und wir haben Anfechtungen, wir haben Schwierigkeiten. Das ist in jedem Leben schon immer so gewesen, noch nie anders gewesen. Aber wir wissen, wie man Siege erreicht, und ich möchte für diejenigen, die es nicht wissen, helfen, es zu finden. Und ich nehme David als Vorbild. David war so ein Mensch, der eigentlich überall nur Misstrauen gehabt hat. Alle haben David abgelehnt, niemand mochte den David, obwohl er von Gott berufen, von Gott gesalbt war, obwohl er von Gott begnadigt war, obwohl er tolle Fähigkeiten hatte. Aber man mochte ihn einfach nicht. So. Über diesen David möchte ich sprechen und ich möchte dich einladen, 1. Samuel Kapitel 27 bis 30 zu Hause nachzulesen. Ich werde nur streifen heute, aber da ist sein Leben, ganz wichtige Passagen seines Lebens, wie er mit Niederlagen fertig geworden ist. Der Junge musste kämpfen, 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 kämpfen und nochmals kämpfen. So, wenn ich so sein Leben anschaue, er war müde des Kampfes, irgendwo sagte, ich gebe es auf, ich gehe jetzt zu den Philistern über, zu meinem Feind und so weiter, und die werden mich in Ruhe lassen. Wir wissen ja und kennen seine Geschichte, er ging nach Siklag, dort hat sich blöd gestellt und dann hat der König von Gaza gesagt, also weißt du, wir haben genug Blöde, auf einem kommt es nicht mehr drauf an und kannst ruhig hier bleiben. Und er blieb mit seinem Mann da am Rande der Wüste, da eine Wüstenstadt, die Siklag, auf die kannst du aufpassen, dort kannst du wohnen, dort kannst du uns sogar beschützen, wenn du willst, also dort kannst du dich ruhig niederlassen. So, er führt dann als begnadigter König Gottes und gesalbter König Gottes ein Doppelleben. Viele Christen tun das heute auch noch, führen ein Doppelleben, so, ja, nicht richtig in der Welt und nicht richtig beim Teufel und nicht richtig beim Gott. Er führt ein Doppelleben, er ist ein Überläufer. Eigentlich sollte er in Israel sein und in Israel für Gott kämpfen, aber nein, er kämpft eigentlich auf der falschen Seite. Führt ein heuchlerisches Leben, tut so als ob. Er kämpft da und erzählt, ich habe im Süden da gekämpft und so weiter. Dabei hat er ganz woanders gekämpft und so weiter. Und der König von Gaza, der Philisterkönig, denkt, na gut, okay, lassen wir mal. Wir wissen ja seine Geschichte, hat ja tolle Siege errungen, den Goliath geschlagen und dergleichen, aber er ist ein Abgelehnter. David ist ein Abgelehnter für sein ganzes Leben. Warum auch immer, das achte Kind, als die Familie eine Fete feiert, laden sie ihn gar nicht ein, wollen sie gar nicht haben. Als er dann zu seinen Brüdern auf das Schlachtfeld kommt, dann sagt der ältere Bruder, ja, was kommst du daher, was suchst du denn? Du bist nur neugierig, du willst sehen, wie ein Krieg aussieht, wie Krieg zugeht. Abgelehnt vom König Saul. Wir wissen ja, da wird verfolgt vom König Saul, obwohl er nur Gutes getan hat für den König und für das Reich Israel und so weiter, ist immer ein Abgelehnter. Vielleicht bemühst du dich auch in deinem Leben, das Beste zu geben. Du bemühst dich, schön zu sein. Du bemühst dich, lieb zu sein. Du bemühst dich, anständig zu sein. Du bemühst dich, gläubig zu sein. Du bemühst dich, geistlich zu sein. Und du bist abgelehnt. Du bist abgelehnt. Und für solche Leute möchte ich heute eine Botschaft bringen, die Gott mir auf mein Herz gelegt hat. Mach aus deinen Niederlagen Siege. Dabei hat David nichts Verkehrtes gemacht. Er hat nur Gott geliebt. Er wollte nur dem König Saul dienen. Der hat nur Gott verehrt in seinem Leben. Aber nein, abgelehnt. Abgelehnt in der Familie, abgelehnt in der Gesellschaft, abgelehnt und so weiter. Kein Wunder, dass er dann zu den Philistern geht und überläuft und sagt, jetzt, mir reicht's. Also dieses Misstrauen reicht mir irgendwo. Und vielleicht trauen die Philister mir. Aber auch die Philister haben mir nicht getraut. So, als sie dann in den Krieg gegen Israel ziehen, dann hat einer dieser Könige, der Philisterkönige, gesagt, lasst, der ist ein Israelit, der ist ein Jude. Also der ist nicht ganz koscher, den nehmen wir nicht mit. Auch dort ist er ein Mensch, der misstraut wird. Niemand hat sich hier für David richtig eingesetzt. Das ist für Menschen, denen man misstraut, denen man nicht vertraut, denen, ja, von denen man nichts erwartet. So ist David hier. Niemand hat für ihn gesprochen, niemand hat sich für ihn eingesetzt. Niemand hat für ihn gekämpft, niemand hat die Hand ins Feuer für ihn gelegt, nicht einmal sein eigener Vater, der ihn nicht einmal eingeladen hat, als Samuel kam und salbte und so weiter. Niemand spricht ein gutes Wort für David. Das ist schon schwer für solche Menschen, sich zu behaupten im Leben, sehr schwer. Und der Geist des Misstrauens ist etwas ganz Schlimmes, Furchtbares. Weißt du, wenn es einmal uns packt, keiner traut mir, keiner vertraut mir, keiner gibt mir gibt für mich etwas und so weiter. Und es ist dann schwer, wenn du erst einmal so ins Rollen kommst, der Geist des Misstrauens, dann kannst du das nicht mehr stoppen und nicht mehr aufhalten. Menschen, die von Gott gebraucht werden und von Gott berufen werden und so weiter, gesegnet werden, mit denen Gott was vorhat, gegen die wird Misstrauen aufgebaut. Das ist nämlich der Teufel. Der Teufel ist derjenige, der gegen solche Menschen, die eine Berufung in ihrem Leben haben, da wird Misstrauen aufgebaut. Pass auf gegen den und so weiter. Das ist der Träumer, der kommt uns entgegen und so weiter. Der Teufel sorgt dafür, dass man diesen berufenen, begnadigten Menschen misstraut, dass man sie nicht für voll nimmt, dass man sie nicht ernst nimmt. Das sind, wo die Niederlagen herkommen, dass man sie meidet, dass man sie gerne vergisst, dass man sie gerne sitzen lässt. So war es mit Josef, so war es mit David, so war es mit Maria, der Mutter Jesu. Josef wollte sie verlassen, ganz heimlich und dergleichen. So war es auch bei Jesus. Die haben ihn nicht für voll genommen, obwohl er der Sohn Gottes war. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn man da nicht aufpasst und den Geist des Misstrauens im Nacken hat, wenn man dir nicht mehr traut, die nichts mehr Gutes zutraut, dass du wirklich ehrlich bist und aufrichtig bist und das Beste willst und das Göttliche willst, dass man dir nicht zutraut, dann verzweifelst du irgendwo. Ich verstehe also den David sehr gut, kann mich in seine Lage sehr gut hineinversetzen, denn ich weiß, was es ist. Und da kommt man ganz leicht auf die schiefe Bahn. Da geht man zu den Philistern und sagt, komm, in der Welt habe ich wenigstens noch Zukunft. Die Gottlosen nehmen mich noch für voll wenigstens. Oder die akzeptieren mich und so weiter im Verein oder wo auch immer. Aber die Christen wollen mich nicht haben. Und so ist laufend, wenn ich so angucke, große Künstler, Superstars wie Elvis Presley, Tina Turner und manche andere, die haben ein Talent gehabt zum Singen. Aber man hat in der Kirche, in der Gemeinde sie nicht ernst genommen. Du krächst, du hast eine schiefe Stimme. Man hat sie aus dem, Tina Turner hat man aus dem Kirchenchor ausgeschlossen und so weiter. Du kannst nicht singen und ist ein Superstar geworden. Verstehst du? Also so ist es auch mit Menschen, die eine Berufung haben, ein Charisma haben, die werden nicht für voll genommen. Und das ist das Schicksal so vieler Menschen, begnadigter Menschen, die eine Berufung in ihrem Leben haben, die werden nicht für voll genommen. Menschen, die Gott dienen sollen, predigen sollen, die kriegen keine Anstellung, die kriegen keine Gemeinde und die kriegen keinen Predigtplatz, die kriegen keine Aufgabe in der Gemeinde. Man nützt ihre Fähigkeiten nicht. Und das, der Teufel versteht sie zu nützen. Denk nur an Elvis Presley. Elvis Presley ist in einem Pfingstlerhaus groß geworden. So und so weiter. Sein Vater war Prediger in einer Pfingstgemeinde. Und man hat ihn dort nicht ernst genommen. Man hat ihn nicht für voll genommen. Und das ist immer so mit Menschen, die eine Berufung haben. Die werden nirgendwo für voll genommen. Der Teufel sorgt dafür, dass man dich nicht für voll nimmt. Und das ist genau das, was mit David auch geschehen ist. Er hat überhaupt nichts gemacht, überhaupt keine Fehler gemacht. Im Gegenteil, er hat versucht, sein Bestes zu geben. Schon auf der Weide hat er seine Schäfchen gut behütet und aufgepasst und bewacht und so weiter. Er hat sein Bestes gegeben, aber man hat ihn nicht viel vollgenommen. Und er konnte tun, was er wollte, konnte sagen, was er wollte und konnte sich benehmen, wie er wollte. Man hat ihn nicht viel vollgenommen. Kein Wunder, dass er dann diese Niederlagen erlebt hat und einstecken musste. Und jetzt kommt er zurück nach Ziklag, da war er draußen mit seinen Männern, hat einen Kampf gekämpft, kommt zurück und denkt, jetzt endlich habe ich mal Ruhe wieder, kann ich wieder ein paar Tage Feierabend haben. Kommt zurück und denkt, jetzt ist alles okay. Wenn du diese Kapitel 27 bis 30 da liest, wo ich dir gesagt habe, kommt nach Hause und was findet er? Findet statt Frieden und Freude und Sicherheit und Zuflucht und seine Kinder kommen entgegen, seine Frauen laufen ihm entgegen und sagen, Papa, schön, dass du wieder da bist, kommt zurück nach Ziklag und sieht, dass inzwischen alles kaputt ist, alles niedergebrannt ist, alles zerstört ist. Die Frauen sind weggeführt, die Kinder sind weggeführt und so weiter. Und genau das ist es, was zwischen der Salbung von Samuel, wo er als König gesalbt wurde, bis er König von Israel wurde, ist so viel Wasser vom Berg heruntergeflossen. Da finden so viele negative Dinge. Anstatt, dass man aufbaut, dass man ermutigt, nein, er wird mehr und mehr entmutigt. Wie wird man mit Niederlagen fertig? Weißt du, da ist von der Verheißung und der Weissagung, da ist gar nicht groß zu sehen. Du hast vielleicht eine ganz tolle Weissagung, Prophezeiung für dein Leben. Du wirst. Und jetzt warte mal, bis du das wirst. Weißt du, man hat dir die Hände aufgelegt, man hat dich gesalbt und so weiter. Aber es ist ein weiter Weg bis zur Verwirklichung des Zieles, bis du das Ziel erreichst. Da vergeht sehr viel Zeit. Da ist eine Zeit des Leidens, der Geduld, des Glaubens, des Vertrauens, des Hoffens. Bis das, was Gott gesagt hat, dass es wirklich in Erfüllung geht, findet manchmal eine lange Zeit, vergehen Jahre, Jahrzehnte oft unter Umständen. Denk an Josef, 21 Jahre, bis er, wo er dann einen Traum hat, du wirst dein Vater, deine Mutter, sie werden sich alle vor dir bücken und sie werden dich anbeten oder zu dir kommen, geneigt und so weiter. Das sind 21 Jahre vergangen, also bis sich die Prophezeiungen erfüllen. Deshalb sei nicht entmutigt, wenn alles nicht so ganz schnell geht in deinem Leben. Wenn Gott etwas tut, Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Das möchte ich dir nur sagen. Erwarte nicht, dass du sofort gleich aufsteigst wie ein Komet, dass du sofort gleich deine Vision erfüllst. Weißt du, du hast eine Vision, eine Zusage von Gott, aber das sieht ganz anders aus nachher. Du bist berufen, du bist gesegnet, du bist gesalbt, jetzt gehst du wieder zurück zu deiner Herde und jetzt denkst du, jetzt werde ich König, jetzt habe ich den Sieg mit dem Goliath erreicht, jetzt denkst du, alle jubeln mir zu von wegen, dann bekommst du Hass und Neid und Eifersucht zu spüren. Da kommt der Saul wieder und sagt, was singen die da unten für einen Hit und schlagen? David hat 10.000 geschlagen und Saul nur 1.000. Und da wird er neidisch und eifersüchtig und bedroht sein Leben. Was Gott in dieser Gemeinde zum Beispiel gesagt hat, das dauert auch oft lang und es sieht ganz manchmal genau das Gegenteil aus, als das, was sich erfüllt. Man sieht oftmals genau das Gegenteil auch in deinem persönlichen Leben. Du hast eine Zusage von Gott und es geht gerade bergab, 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 bergab. Und da denkst, wo ist das Tal? In unserem Herzen, Gott hat etwas gesagt und Gott hat uns etwas gegeben. Und ich möchte dir Mut machen, mach weiter, egal wie es aussieht, egal wie sich die Sache entwickelt, egal wie die Umstände sind, mach weiter, egal. Lass einfach das Wort, gebrauche das Wort egal, mir ist vollkommen egal, wie das passiert, ich mach weiter, weil ich eine Vision habe und ich bleibe bei dieser Vision und so weiter und lass mich davon nicht abbringen. Wenn man von Gott eine Verheißung bekommen hat, muss man sich festhalten. Und der Teufel versucht dir, die Verheißung zu nehmen. Ja, glaubst du immer noch, bist du immer noch so doof, dass du immer Gott vertraust und sagst, ja, es wird schon mal werden, ich werde schon meinen Platz finden, ich werde schon meine Sternstunde haben in meinem Leben. Wenn Gott dich berufen hat, weißt du, dann ist auch der Teufel da und versucht mit allen Mitteln dich kaputt zu machen. Dann wirst du krank, dann werden andere in deiner Umgebung krank, dann wirst du arm, dann verlierst du so womöglich deine Arbeitsstelle, da geht's immer bergab mit dir. David musste also mehrmals fliehen und jetzt kommt er nach Ziklag zurück und findet seine Stadt verbrannt, in Schutt und Asche, alles zerstört. Das ist diese Geschichte. Weißt du, man hat Gott gedient, man hat gedacht, jetzt habe ich endlich mal Ruhe, endlich mal Feierabend, endlich mal habe ich Frieden, hier kann ich schön hausen. Und was passiert? Alles ist weg. Alles ist weg, alles, was ich erwirtschaftet habe, alles, was mir gespart habe, alles ist ja von den Heuschrecken und Raubvögeln gefressen. Was denkt jetzt David? Versuch mal, sich in der Lage des Davids sich hineinzuversetzen. Du hast für Gott gekämpft, du hast für Gott gelebt, du hast für Gott geeifert, du hast dich behauptet, du hast dich durchgesetzt, du hast gebetet Tag und Nacht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und was ist? Genau das andere der Fall, genau das Gegenteil. Und David ist doch ein Mann, der sich an Gott festhält, der ein heiliges Leben führt, der nur Gott fürchtet. Und was hat David in dieser Situation gemacht? Weißt du, wo alles jetzt abgebrannt ist? Komm nach Hause von der Schlacht, verstehst du? Bist müde, bist erschöpft bereits, hast genug gekämpft, hast genug gelitten, hast genug Stress gehabt. Jetzt kommst du nach Hause und jetzt noch dieser Zirkus da, alles abgebrannt. Und wo sind meine Kinder? Wo ist meine Frau? Wo sind meine Frauen? Wo ist mein Hab und Gut? David hat nicht gesagt, Gott, wo bist du? Verstehst du? Ich muss vorstellen, wie David reagiert hat. Die Leute wollten David steinigen, die mit ihm waren, diese 600 Mann. Die sagten, David, du bist kein richtiger Führer, du hast keine Charisma, du hast keine Salbung. Die wollten David also kreuzigen, wenn es damals gegangen wäre. Warum? Der hat auch nicht gesagt, Gott, warum hast du zugelassen? Warum muss ich das alles durchmachen? Warum leide ich das alles? Der hat nicht mit Gott gehadert. Es ist interessant, was er gemacht hat. David ist ein Mann mit sehr tiefer Beziehung zu Gott, der sagt, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Mach aus deinen Niederlagen Siege. Und David zeigt uns, der hadert nicht mit Gott, der nimmt sein Schicksal in die Hand. Egal was jetzt passiert, Gott sagt mir, wie geht's jetzt weiter, was muss ich als nächstes tun, was ist der nächste Schritt. Und die Kinder Israels suchen jetzt einen Schuldigen. Weißt du, wenn es dir dreckig geht, suchen die Leute schnell einen Schuldigen. Du bist es, Pastor, Schwester, Bruder. Du bist es. Weißt du, man findet schnell einen Schuldiger, einen Schuldigen. Und man sucht jemanden als Schuldigen. Wegen dir, wegen euch. Dann ist die Gemeinde schuld, dann ist, was weiß ich, jeder Mitarbeiter schuld. Man sucht immer den Schuldigen. Und David sucht nicht den Schuldigen und sagt, Gott, wie geht's jetzt weiter? Die wollen den David kreuzigen und aufhängen oder steinigen als Sündenbock. Sie brauchen jemanden als Sündenbock. Aber David sucht in seiner Not den Herrn. Wie macht man aus Niederlagen Sieg? Wenn du Not hast, such den Herrn und nicht den Schuldigen. Wer der Schuldige ist, such den Herrn in deiner Not. Er weiß, Gott kann mit einem Schlag die Situation umkehren. Einmal wendet er das Blatt und das ist schon alles anders. Gott kann das. Gott kann aus Niederlage Siege machen. Und zwar über Nacht, von einer Sekunde auf die andere. So, aus dieser Erfahrung möchten wir lernen, die David hier gemacht hat. Er sucht den Herrn. Such in deiner Katastrophe, in deiner Krise, in deinem Fiasko, in deinem Elend, such den Herrn. Sag Gott, oh Gott, ich brauche dich jetzt noch mehr als je zuvor. Ohne dich komme ich nicht weiter. Und aus dieser Enttäuschung, nicht Gott, warum, wieso, weshalb, nein, Gott, was kann ich jetzt machen? Sondern er schaut nach vorne, nicht nach hinten. Wer der Schuldige ist, vergiss es. Wenn du im Dreck sitzt, sitzt du im Dreck. Wenn du im Sumpf sitzt und nicht mehr weiterkommst, sitzt du im Sumpf und kommst nicht raus. Du musst gucken, wie geht's jetzt weiter? Was machen wir weiter? Und David hier, was macht er? Er vertraut Gott weiter, obwohl er enttäuscht ist von allem. Wieso hat Gott mir das zugelassen? Weißt du, warum hat er mich da reingeschickt in diese Situation? Er hadert nicht, diskutiert nicht, befragt nicht, weshalb, wieso, und warum. Vielleicht hätte ich doch besser auf Gott hören müssen, vielleicht hätte ich nicht in die Schlacht ziehen müssen, vielleicht hätte ich daheim bleiben müssen. Nein, er schaut nach vorne. Geschwister, und das ist, was ich euch sagen möchte, egal was passiert, Ziklag ist niedergebrannt, du hast jetzt kein Zuhause mehr, alles ist zusammengebrochen, die Krise, die Katastrophe, die Krankheit ist da, schau nach vorne. Wie kann ich gesund werden? Wie kann es mit meinem Leben aufwärts gehen? Wie kann ich Fortschritte machen? Und weißt du, Gott wirkt manchmal, und wenn er anfängt zu wirken, wirkt er manchmal Prügeldreck. Er lässt zu, dass Dinge kaputt gehen, damit wir wegschauen von diesen Sachen und lernen, allein auf ihn zu schauen. Alles ist verbrannt, alles ist zerstört, alles ist am Ende beim David hier. So. Und hier lernt er, ich vertraue Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. In seiner Not ruft er zum Herrn. Bitte den Herrn, Herr, zeig mir einen Weg. Was soll ich weiter? Soll ich aufbrechen und dem Feind nachjagen? Eigentlich, die Leute wollen mich steinigen. Die wollen nicht mehr mitmachen. Und in dieser Situation bekommt er von Gott den Auftrag, mach weiter, jag dem Feind nach, aber wohin, in welcher Richtung? Lies mal diese Geschichte, studier mal diese Geschichte, in welche Richtung soll ich gehen? David fragte den Herrn und sprach mit Gott, Herr, wie geht's jetzt weiter? Nach vorne. Geschwister, unser Leben geht nach vorne weiter und nicht nach hinten und nicht nach rückwärts und nicht nach links und nicht nach rechts. Wir sollen immer nach vorne orientiert sein, egal was es ist, egal ob sie einem passt oder nicht passt, ob einer sich interessiert dafür oder nicht interessiert. Du musst nach vorne pirschen und es wird irgendwo einen Weg geben, dass du einen Ausweg findest. Und hier siehst du, mach aus deinen Niederlagen einen Sieg, einen Triumph. Was sagt Gott zu ihm? Nun, das ist ihm wichtig, als was die Leute sagen. Du bist schuldig, er interessiert sich nicht, ob dir jetzt Schuld Zuweisung bekommt oder nicht, interessiert dich nicht für die Schuldfrage. Es ist nicht wichtig, wer schuld ist. Die Sache ist da, die Situation ist da. Wir müssen weitermachen. Wir müssen weiterfahren. Wir dürfen nicht stecken bleiben, wir dürfen nicht anhalten. Wenn wir anhalten, wir kommen nicht mehr weiter. Und so ist auch im Leben, draußen im Auto, beim Autoverkehr oder wie auch immer, wenn du im Hochgebirge bist. Ich bin mal im September, das war im September vor ein paar Jahren, bin ich in einem Pass in der Schweiz, bin hochgefahren, unten war alles grün, hat nie nach Schnee ausgesehen. Und dann komme ich so auf ein paar tausend Meter Höhe und dann sehe ich alles Schnee. Und jetzt, wenn ich jetzt umdrehe, ich darf nicht umdrehen, ich darf nicht anhalten, ich muss weiterfahren. Wenn ich anhalte, komme ich nicht mehr vom Fleck weiter. Geschwister, dieses Anhalten ist gefährlich. Stehen bleiben ist gefährlich. Rückwärts schauen ist gefährlich. Wir müssen nach vorne schauen. Und das Einzige war, schau nach vorne. Wir müssen über den Pass rüber, wie auch immer. David merkt, Gott bestimmt meinen Weg, Gott führt meinen Weg, ich muss weitergehen. Mir egal, was meine Brüder zu mir sagen, egal, was der König Saul sagt, ich muss weiter, ich muss nach vorne, egal, was der Jonathan sagt, der, mein guter Freund, mein Blutsbruder, was er sagt, mir vollkommen egal, ich muss nach vorne, ich muss weiter, bleib hier. Kümmere dich nicht um die Belange anderer Leute, du musst überleben. Es geht um dein Überleben, dein persönliches Überleben. Wenn du einfach einmal in der Ewigkeit stehst, wird Gott nicht fragen, was haben die anderen gesagt. Wichtig ist, was hast du gemacht? Das wird gefragt. David beherrscht sich selbst, weil Gott in ihm regiert. Deshalb hat er sein Leben im Griff und sagt, ich gehe weiter, egal wo, ich weiß es nicht. Ich jag mal in die Richtung, was ich denke und glaube, was ich vermute, aus der Richtung, wo sie gekommen sein könnten. Ich jage sie in die Wüste, ich verfolge sie in der Wüste. Also er geht wieder zurück in die Wüste. Er geht nicht da, wo vielleicht leichte Wege sind, sondern er nimmt den schwierigsten Weg, den unmöglichsten Weg, den gefährlichsten Weg in die Wüste. Dort müssen die Kerle sitzen. Frauen und Kinder sind weg, das Volk will ihn steinigen, die Stadt ist verbrannt, die Niederlage ist perfekt, da ist nichts mehr zum Rütteln dabei. Er lässt die Niederlage stehen, beschäftigt sich nicht mit der Niederlage, kümmert sich nicht, was können wir noch retten, was können wir noch aus der Asche noch rausbuddeln. Nein, er lässt alles stehen und geht nach vorne. Kinder Gottes, wir müssen nach vorne leben. Er gibt nicht auf, er gibt sich selbst nicht auf. Also mach aus Niederlage deinen Sieg. Gib dich selbst nicht auf. Das ist typisch für Menschen, die keinen Glauben haben. Die geben sich immer gerne sich selbst auf. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Also mir hat noch niemand geholfen. Vorhin hat jemand kam zu mir. Ja, ich habe gebetet und mir hat keiner geholfen und mir hilft keiner. Dir wird auch keiner helfen. Du kannst 100 Jahre warten. Nein, du musst dir selber helfen. Dann hilft dir auch Gott. Wenn du nichts unternimmst, wenn du dich fallen lässt, gehen lässt, dich treiben lässt. David ist hier ein gewaltiges Beispiel für Selbstbeherrschung. Er weiß, ich werde eines Tages König sein. Ich bin als König gesalbt. Gott ist mit mir. Aber ich sehe noch nichts davon. Ich sehe noch nichts davon. Weißt du, wenn Gott uns segnet, sehen wir immer noch nicht viel von uns, von dem Segen Gottes. Der Segen Gottes ist nicht, dass da mit Glanz und Glorie und Schimmer und Sternen und Perlen und Gold und was weiß ich, alles da um mich herum runterputzelt. Nein. Du bist gesalbt. Das ist, du weißt, dass du gesalbt bist, dass du gesegnet bist, dass du berufen bist. Das weißt du und mehr brauchst du auch nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das reicht mir vollkommen. So, er weiß es alles und trotzdem jetzt, natürlich ist es ein Kampf. Und ich möchte dir erzählen, weißt du, das, was David durchmacht, macht jeder Christ durch. Das mache ich durch, das machst du durch, das machen wir tagtäglich durch, in unserem Alltag draußen, zu Hause, privat. Wir haben eine Vision und diese Vision muss unser Leben bestimmen und unseren Glauben bestimmen und ich darf nicht resignieren, ich darf nicht aufgeben, ich darf nicht kapitulieren. In dem Moment, wo ich kapituliere, ist alles verloren. Nur ein bisschen beigeben, ja, ich ziehe weg, ja, ich wandere aus, ja, dort drüben, da wo die anderen sind, das ist wunderbar. Mein Vater hat immer gesagt, da weißt du, wo du nicht bist, lecken Kälber Honig. Das ist ein Schlaraffenland. Aber geh mal dorthin und aus dem Schlaraffenland ist nicht mehr viel da. Da wird auch mit Wasser gekocht. Und da fragte Gott, mein Gott, wie soll es jetzt weitergehen? Und Gott sagte, mach weiter. Mach weiter, kämpfe weiter. Proklamiere weiter, bete weiter, glaube weiter. Gib dich nicht auf. Und die Bibel sagt, wer seinen Geist beherrscht, wer sich selbst beherrscht, der beherrscht Städte. Wer sich selbst beherrscht, wer seine Gedanken beherrscht. Weißt du, da kommen Gedanken des Aufgebens, des Resignierens, der Mutlosigkeit. Lass diesen Gedanken nicht in deinen Kopf rein. Die wollen dein Nest bauen und die wollen sich festbeißen und sich festsetzen. Erlaube das nicht. Fang an und sag, ich werde leben und ich werde die Werke des Herrn verkündigen. Ich werde überleben mit Gottes Hilfe. David blieb mega cool. Mega cool. Weil Gott hinter ihm stand. Er wusste, Gott ist hinter mir. Auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn ich ihn nicht fühle. Du musst Gott nicht immer fühlen. Du musst nicht da Gänsehaut kriegen und warme Ströme oder was weiß ich, welche Ströme dann noch bekommen. Brauchst es gar nicht. David wusste, Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Gott hat mir eine Zusage gegeben. Und mit dieser Zusage werde ich leben. Und er fragte Gott. Er fragte nicht die Menschen. Er fragte nicht einmal sich selbst. Wenn du siegen willst und Siege haben willst und aus der Niederlage rauskommen willst, du musst aufhören, auf dich selbst zu fragen. Ja, was denkst du, Matthäus? Was glaubst du, Johannes? Du musst auch aufhören von dir selbst, denn mein Fleisch wird sagen, lass alles dahin fahren. Schmeiß alles hin, wandere aus, kauf dir eine Ranch und so weiter und züchte da Rinder oder was sonst noch was. Er fragte den Herrn und der Herr sprach, soll ich Und er fragte den Herrn, soll ich den Kriegsleuten nachjagen? Und der Herr sagte ja. Er fragte sich, soll ich meine Frau, meine Familie dem Feind überlassen? Nein. Und weißt du, du solltest mal fragen, soll ich dem Teufel mein Haus und meine Hab und Gut und meine Gesundheit und mein Vermögen überlassen? Soll ich dem Staat alles überlassen? Soll ich den Banker mein Geld überlassen? Soll ich alles denen opfern? Nein. Ich werde meine Sachen gebrauchen und kämpfen dafür. Soll ich meine Kinder dem Feind überlassen? Soll ich mein Vermögen den Feinden überlassen? Nein, auf keinen Fall. Das werde ich nicht tun. Und er fragte Gott, soll ich sie retten? Und wenn du fragst, Gott, soll ich sie retten, wird Gott automatisch dir sagen, rette sie, und zwar auf der Stelle. Beeil dich. Soll ich sie zurückholen? Hat er Gott gefragt. Und Gott sagte, sofort, hol sie zurück. Das sind deine Kinder, deine Frauen. Du darfst deine Frauen niemand anders überlassen. Soll ich ihnen nachjagen? Ja, jag's ihnen nach. Weißt du, Gott gibt dir Mut. Und weißt du, du musst fragen, und die Antwort kommt selbstverständlich. Ja, du sollst. Sollst du weiterkämpfen? Ja, du sollst weiterkämpfen. Das ganze Volk schreit und weint und plärrt und heult und so weiter und will David steinigen, aber David bekommt von Gott die Antwort, jag weiter. Und in der Mitte des ganzen Durcheinanders, in der Mitte des ganzen Drucks, bekommt er von Gott die Erleuchtung, ich jag jetzt weiter. Auf, wo ist mein Gaul, mein Esel oder was weiß ich, wo ist mein Elefant, ich jag jetzt sie weiter. Soll ich den Kriegsleuten nachjagen? Ich werde sie ergreifen. Wenn du ihnen nicht nachjagst, wirst du sie nicht ergreifen. Wenn du nichts machst, wird auch nichts passieren. Ganz einfach. Wenn du nichts machst, wird auch nichts passieren. Gott sagt ihm, ja, jage ihnen nach, du wirst sie ergreifen und die Rettung wird kommen. Ganz einfach. Lies mal diese Verse. Jage ihnen nach, du wirst sie ergreifen und die Rettung wird kommen. Wenn du nicht jagst, wird die Rettung nicht kommen. Wenn du nichts unternimmst, dein Haus wird nicht gerettet. Wenn du nichts unternimmst, wird deine Familie nicht gerettet. Wenn du nichts unternimmst, wird nichts passieren. David ist nicht König, weil er gut Steine werfen kann. David ist nicht König, weil er irgendwie zu einem Überrest gehört oder das achte Kind ist und ein Gesegneter ist und was weiß ich. Nein, David ist König, weil er gekämpft hat. Weißt du, umsonst wird keiner König. Weißt du, so noch ein Rabatt womöglich und noch Sonderkonditionen. David hat gekämpft, das ist so sein Charakter, seine Art. Er hat sich hingegeben, hat sich hingeworfen und sagt, ich gehe, lasst Leute. Und er wusste, Gott ist mit mir in guten Zeiten und Gott ist mit mir in schlechten Zeiten. Geschwister, wir sollen immer wissen, Gott ist mit mir nicht nur am Sonntag. Gott ist kein Sonntagsgott. Gott ist ein Gott des Alltags. Gott ist für jeden Tag Gott. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und noch die ganzen Monat. Gott ist immer bei uns. Nicht nur an bestimmten Feiertagen. David ist König geworden, weil er Druck ertragen konnte. Weil er Spannungen ertragen konnte. Weil er belastbar war. Deshalb ist er König geworden. Wer Gott dient, der muss Druck ertragen können, Geschwister. Der muss Spannungen ertragen. Der muss den Druck von den Verwandten ertragen. Deine Verwandten mögen dich nicht, aber du magst Gott und du magst sie. Und mir egal, ob die mich mögen oder nicht mögen, aber Gott mag mich und deshalb ich bin frei. Wer Gott dient, der muss Druck von der Gemeinde ertragen. Was glaubst du? Jeder, der Gott irgendwo dient, der muss nur Kopf rausstecken und dann wird schon scharf geschossen. Der muss nur, ob es jetzt eine Betung ist oder am Büchertisch oder irgendwo ein Zeugnis geben und schon, was? Schon wirst du angefeindet. Weißt du, dir passiert nichts, solange du ruhig in deinem Stuhl sitzt. Da passiert dir niemand. Niemand greift dich an, niemand kritisiert dich, wenn du in deinem Stuhl so sitzt und Händchen faltest und so weiter. Aber tu was. Tu was und du wirst angegriffen. Weißt du, du musst lernen, Druck ertragen, Kritik ertragen, Spott ertragen. Weißt du, dann macht er Fehler und dann wirst du ausgelacht. Weißt du, aber ist der Ruf mal ruiniert, lebt mal uns geniert. Dann kannst du ganz lässig leben. Du kannst ganz lässig leben. Druck von der Gesellschaft, Druck von den Freunden. Weißt du, da kommen die Freunde und sagen, Hiob, du glaubst nicht richtig, du betest nicht richtig, du vertraust Gott nicht richtig. Und die machen den Hiob fertig. Der wird moralisch fertig gemacht. Du musst also jetzt als Kind Gottes, als ein Gesegneter Gottes lernen, über die Dinge zu stehen. Und genau das ist die Schule, in der wir alle als Gemeinde befinden. In der Endzeit wird noch viel mehr Druck geben. Was glaubst du, warum die Endzeit Trübsalszeit heißt, die große Trübsal? Da wird noch viel mehr Schwierigkeiten geben. Und da muss er gerade lernen, Druck zu ertragen. Da gibt der Antichrist ein Mahlzeichen raus und da sprechen sie alle die gleiche Sprache. Und du musst lernen, gegen den Strom zu schwimmen, andere Meinung zu haben. Und du musst lernen, also deinen Weg zu gehen, ohne dich groß zu kümmern. Was machen die da oben? Oder die Masse, die Mehrheit? Gott sagte, geh und du wirst sie erretten. Geh und du wirst sie erretten. Und jetzt hat David das Wort Gottes in seinem Herzen. Jetzt geh und du wirst sie erretten. Aber überhaupt nichts zu sehen. Wie soll ich erretten? Wie soll ich erretten? Weißt du, heutzutage, weißt du, da machen die Leute Umfrage. Wie soll ich das machen? Umfragen und so weiter. Aber der hat gar keine Umfrage gemacht und so weiter, denn er hat ja keine gescheite Antwort von den Leuten bekommen. Er hat Gott gefragt und Gott sagt, geh und du wirst erretten. Aber er hat nicht gesagt, wie. Weißt du, und indem man hingeht, indem man was tut, passiert was. Passieren merkwürdige Dinge. Weißt du, mit Gott kann man in dunklen Zeiten durchhalten und weitermachen. Jetzt gehst du eine Meile, Gott hat gesagt, geh und du wirst sie erretten. Du wirst sie erretten. Egal, wie viel zerstört worden ist, egal, was passiert ist, egal, was gestohlen wurde, egal, was verbrannt wurde, egal, wie dunkel es ist, geh. Egal. Und David zog hin mit 600 Mann, 1. Samuel 30, Vers 9. Er zog hin, das ist nicht viel, mit 600 Mann, verstehst du, da kann man keinen großen Sieg, große Schlacht schlagen. 600 Männchens, das ist so kleine Armee mit 600 Mann. Kann man kein Land besiegen, keine Herausforderung überwinden. Also die Herausforderung war viel größer, die Stadt wurde vernichtet, die Räuber waren mehr, die in Überzahl. Und da zog David hin mit 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach kamen, blieben etliche stehen, 200 blieben stehen. Ich muss vorstellen, 600 Mann sind ausgezogen, da kam so ein Bächlein und die wollten nicht drüber gehen, blieben 200 stehen. Wir können nicht, wir sind schon erschöpft, wir sind schon müde geworden. Weißt du, nur ein Bächlein, nur eine kleine Schwierigkeit. Und dann merkst du plötzlich eine kleine Schwierigkeit, so ein kleines Handicap. Und 200 bleiben gleich stehen. Und jetzt machen wir mit 400 Mann weiter. 600 schon, verstehst du, er dachte, vielleicht schafft man das. Aber mit 400 macht er weiter. Er musste seine Mannschaft noch einmal. Und da blieben etliche stehen. Sie waren müde. Wir würden sagen, Waschlappen. Verstehst du? Die waren müde. Die geben auf. Kurz vor, verstehst du jetzt, wir müssen nur über den Bach gehen, aber die bleiben stehen. Stellt euch diese Situation nur vor. Frauen und Kinder sind entführt. Die könnten jetzt schon tot sein. Die Stadt ist verbrannt, da ist nichts mehr da. Vor der Stadt Zikla. Alles ist ihnen genommen worden. Wofür sollen sie jetzt noch kämpfen und arbeiten? Wofür? Ach, wir bleiben hier. Lass doch die gehen, wenn sie gehen wollen. Du siehst also, wie viele Menschen sind. David war mit Sicherheit total verzweifelt. Verstehst du, David? Kannst du dich in seine Situation hineinversetzen? Ich kann das. Wenn man für Gott arbeitet, dann muss man durch dunkle, tiefen Täler gehen und diese Täler durchwandern. Und ob ich schon wanderte im Finsterntal. Verstehst du? Du musst durch dunkle Täler gehen. Man baut das Reich Gottes nicht auf der Halleluja-Höhe, sondern durch tiefe Täler. Man gibt alles hin. Und das hat er getan, David. Man hat eine Vision gehabt, man hat alles geopfert, jetzt ist alles verbrannt und soll alles nichts, null und nichtig sein. Nein, wir geben uns nicht auf, wir machen weiter. 400 Mann bleiben dabei. Weißt du, man hat großen Glauben gehabt, man ist ausgezogen, man hat geglaubt, wir werden Israel, David wird König und wir werden Minister und wir werden das Parlament sein. Man hat die Salbung, man hat die Verheißung. Man hat geglaubt, man ist die Nummer eins. Und was ist jetzt? 200 bleiben zurück. Die lassen einen hängen. Weißt du, und das ist auch etwas, was du als Kind Gottes lernen musst. Man lässt dich als Diener Gottes hängen. Man lässt dich einfach hängen. Mach du weiter, wenn du willst. Also wir, nicht mit uns. Mach du weiter. Und wir müssen auch lernen, von Leuten hängen gelassen zu werden. Die singen nicht mehr, die beten nicht mehr, die geben nicht mehr, die kommen nicht mehr, die laden nicht mehr ein. Die machen nicht mehr mit. Die arbeiten nicht mehr mit. Weißt du, hängen gelassen. 200. Und das ist eine ganze Menge. 200 Leute. Das ist eine ganze Menge. Die waren müde und mürbe. Und wir sind in der Endzeit, Geschwister. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das gilt heute genauso, das gleiche wie damals. Der Abfall ist groß. Die Mama-Boys und so weiter, die haben keine Kraft mehr. Können wir nicht mehr, oh, Pastor, Geschenk, bete, dass die Salbung kommt. Wir brauchen wieder eine neue Salbung. Du musst die Salbung in dir haben, in guten und in schlechten Tagen. Du musst Sieg haben in dir, in guten und schlechten Tagen. Ich werde nicht vergessen, in der Gemeinde, wo ich früher war, ganz am Anfang als junger Pastor, da war noch ein älterer Pastor und der hat uns immer eingeteilt zum Predigen. Und da kommt einmal der Bruder, der also an dem Sonntag predigen sollte, und sagt, Bruder Otto, ich kann heute nicht predigen, ich habe keinen Sieg. Dann sagt er, du predigst mit Sieg oder ohne Sieg. Und wir müssen lernen, mit Sieg oder ohne Sieg zu predigen, mit Freude oder ohne Freude zu predigen, mit Heiligen Geist und ohne den Heiligen Geist zu predigen. Und dann sagt er noch, und wenn du anfängst zu predigen, wird der Sieg kommen, wird die Salbung kommen, wird der Segen kommen, wird die Freude kommen, wird die Kraft kommen. Du musst anfangen. Stell dich hin, von wegen, ich kann heute nicht predigen, weil irgendwo eine Laus über die Leber gelaufen ist oder jemand was Dummes gesagt hat. Du predigst mit Sieg oder ohne Sieg. Und den Sieg kriegt man nicht vorher, den Sieg kriegt man erst nach dem Kampf. Den Lohn kriegt man erst nach der Arbeit. Die Freude kriegt man erst nach dem Erfolg. Also, mach weiter. Du holst dir deine Stärke von Gott, und zwar indem du auf die Herausforderung zugehst. Geh und rette. Weißt du, die Kraft wird immer größer, je mehr du hingehst. Ja, irgendwie findest du schon eine Lösung. Irgendwo findest du ein Licht, ein Silberstreif am Horizont. Und du sagst ja, aber ich bin dieser Übermacht nicht gewachsen, mein Gott. Was soll ich dann? Wenn Gott dich schickt und sagt, kämpfe, du wirst sie retten, dann kannst du es. Dann ist es möglich. Dann liegt es in deiner Hand. Im Psalm 69, Vers 4 sagt David, ich bin müde von meinem Schreien. Ich bin müde von meinem Beten. Ich bin müde von meinem Singen. Ich bin müde von meinem Predigen. Ich bin müde von meinem Arbeiten. Ich bin müde von meinem Geben. Könnte ich sagen jetzt, Herr, ich bin müde. Und Gott sagt, mach weiter, mit Sieg oder ohne Sieg. Du schreist, und es kommt keine Hilfe. Aber in dem Moment, wo du anfängst zu gehen, passiert was. Da passiert was. Vielleicht ganz anders, als du denkst. Weißt du, du wolltest doch das Beste. Und jetzt hast du eine Schlappe erlebt. Du wolltest deine Frau und deine Kinder retten. Du wolltest sie alle wieder zurückholen. Du wolltest, dass sie wieder da sind und wieder singen und freuen. Und du wolltest schöne Zeit wieder haben. Und was ist? Alles hässlich, alles Asche und Schutt. Ich bin müde von meinem Schreien. Meine Kehle ist vertrocknet. So schreibt David im Psalm 69, Vers 4. Meine Kehle ist vertrocknet. Ich kann nicht mehr. David hat geschrien, 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 geschrien. Vielleicht bist du auch so einer oder eine. Weißt du, er war radikal. Er nahm es nicht auf die leichte Schulter. Und er war bereit, alles zu geben, alles zu tun. Er hat sich aufgeopfert. Das war David. Ich habe geschrien, meine Kehle ist trocken, Herr. Und es kam alles anders, als er geglaubt hat. Jetzt ist alles ausgetrocknet, jetzt ist alles Schutt und Asche, alles abgebrannt, nützt das Schreien nicht mehr. Er ist menschlich fix und fertig, ist am Ende. Meine Kehle ist vertrocknet, sagt er. Ich habe mir die Augen ausgeweint im Harren auf meinen Gott und da ist nichts passiert. Kennst du solche Situationen? Du hast geschrien und geschrien und geschrien und es ist nichts passiert. Im Gegenteil, es sind noch mehr Fehlschläge, mehr Rückschläge, mehr schlimmer, die ganze Situation noch viel schlimmer geworden. Und David war ein Mann Gottes. Das war nicht irgendjemand. Es war ein Gesalbter Gottes. Gott war bisher mit David gewesen, hatte in kleinen Dingen bestätigt, aber da, wo es ihm drauf und dran ankommt, da war nichts da. Mit solchen Sachen muss man fertig werden. Und ich will dir sagen, siehst du, wie die Diener Gottes erzogen werden? Wie die Kinder Gottes erzogen werden? Wie Gott seine Mitarbeiter schult? Wie er seine Mitarbeiter zurüstet? Wie Könige Gottes gemacht werden, wie diese neue Generation Gottes entsteht, siehst du es? Die werden hängen gelassen, hängen gelassen. Die werden hängen gelassen. Und David zieht aus im Glauben. Er zieht aus, weil Gott das gesagt hat. Und er zieht aus, auch wenn nur 400 Mann mitgehen. Er wäre ausgezogen, auch wenn er ganz allein hätte gehen müssen. Er wäre ausgezogen, weil Gott gesagt hat. Auch wenn niemand mit ihm mitgegangen wäre. Er wäre ausgezogen. Ihm war alles egal. Und Geschwister, genau das ist der Punkt. Uns muss alles egal werden. hart, was ich sage, komisch, was ich sage. Es muss uns alles egal werden. Egal, was passiert, egal, wie, ob wir durchkommen oder nicht durchkommen, egal, ob wir was erreichen oder nicht erreichen. Ich gehe. Ich gehe. So wie die Esther, komme ich um, so komme ich um, ich gehe. Du weißt, bisher ist Gott mit mir gewesen und wenn ich jetzt gehe, mir ist egal, ich werde gehen und ich lasse drauf ankommen, ich lasse Gott drauf ankommen, ich provoziere, ich fordere Gott heraus, ich gehe in den Feuerofen, ich gehe in die Löwengrube, ich gehe nach Ägypten, ich gehe, mir ist jetzt egal, was passiert, ich gehe. Und Gott wird mich nicht in den Stich lassen, denn ich bin sein Kind, ich habe ihn bisher nicht in den Stich gelassen, warum sollte er mich dann in den Stich lassen? Gott kann durch wenig oder durch viel einen Sieg geben. Also, ob wir jetzt 200 hier bleiben, ist egal. Weißt du, das ist schon eine Niederlage. 200 Mann bleiben hier. David, du kannst gehen, wenn du willst, aber rechne nicht mehr mit uns. Wir sind zu schwach. Wir sind zu müde. Wir sind zu zermürbt. Weißt du, wir müssen lernen, einfach darauf ankommen lassen. Das ist, was ich dir weitergeben möchte durch die Gnade Gottes. Lass einfach mal drauf ankommen. Und das ist Glaube. Einfach drauf ankommen. Einen Brief losschicken und drauf ankommen lassen, was dabei rauskommt. Gar nicht groß diskutieren und gar nicht sich da so Horrorvisionen sich vorstellen, was ist passiert. Wenn nichts passiert, was passiert dann? Ist egal. Aber du hast versucht wenigstens. Du hast etwas unternommen. Das ist Gottvertrauen. Das ist Provokation an Gott. Einfach mal drauf ankommen lassen. Einfach an der Tür klopfen und mal sehen, ob die Tür aufgeht oder nicht. Vielleicht ist jemand gerade drin und jemand hört es. Und vielleicht ist jemand, der mir die Tür doch dann aufmacht. Einfach drauf ankommen lassen. Mach aus deinen Niederlagen Siege. Einfach, ich gehe jetzt mal. Auch wenn ich nichts fühle. Egal, wie die Sache ausgeht. Ob es Sieg wird oder nicht. Oder ob ich überlebe oder nicht, ist egal. Wenn ich dann weiter den David anschaue und David zog aus. Und während der Auszug fing Gott an zu arbeiten. Weißt du, zuerst einmal die, die nicht konnten und nicht wollten, blieben zurück. Das ist die erste Aktion Gottes. Und das ist, wie Gott arbeitet. Weißt du, wir gehen und während wir hingehen, kriegen wir Kraft. Wenn du auf dein Problem zugehst, kriegst du Kraft. Das ist meine Entdeckung. Jedes Mal, wenn ich auf mein Problem zugegangen bin, habe ich Weisheit bekommen. Jedes Mal, wenn ich auf mein Problem zugegangen bin, habe ich eine Lösung gefunden. Jedes Mal, wenn ich auf mein Problem zugegangen bin, habe ich eine tolle Idee gehabt, eine zündende Idee. Und ich habe manchmal gedacht, ja, wie wird das ausgehen? Aber indem ich auf das Problem zuging, kam die Lösung, kam die Antwort. Gott hat schon alles vorbereitet, Stück für Stück. Und eigentlich ist die Schlacht schon gewonnen. Gott will nur, dass ich ihm vertraue, dass ich einfach Schritt für Schritt mal folge, wo er mir vorangegangen ist. Und deshalb müssen wir etwas machen, damit Gott etwas für uns machen kann, etwas unternehmen kann. Und Gott hat vielleicht bis jetzt noch nichts für uns getan, weil wir auch nichts getan haben. Bist du im Glauben gegangen? Weißt du, im Glauben über Bord gehen wie der Petrus. Im Glauben, wird das Wasser mich tragen oder nicht? Ist mir egal. Ich gehe, weil er gesagt hat, auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus. Auf dein Wort. Ich gehe auf dein Wort hin. Gott hat jetzt zurzeit vielleicht nichts gemacht. Ziklag ist abgebrannt. 200 Mann sind zurückgeblieben. Sie sind müde. David hat nur noch 400 Mann, die mit ihm mitgehen, nicht viel, naja, aber er zieht weiter. Und er hat den Schlüssel in der Hand. Gott hat gesagt, geh, tu, unternimm was, mach was. Und das Übrige überlass mir. Sie zogen aus und da fanden sie unterwegs einen ägyptischen Mann, der halb tot liegt. Das ist die Geschichte. Der ist bewusstlos, hat Fieber, ist krank. Und ein Krüppel, also was heißt das? Ja, den haben die Räuber liegen gelassen, diesen Mann. Auch so ein abgelehnter. Den braucht man nicht mehr, der kann nichts mehr, bleib hier, verrecke. Einer, der zum Verrecken verurteilt wurde. Und der soll mir die Lösung bringen, der soll mir die Antwort geben. Weißt du, Gott bringt uns Lösungen und Antworten durch Leute, durch die wir gar nicht denken. Denen wir gar nicht vermuten, an die wir gar nicht glauben. Dieser im Koma liegende Mann, der soll mir die Lösung bringen. Und weißt du was, dann David hat etwas gelernt. Wenn ich der David gewesen wäre, oder du vielleicht, wir hätten den Mann erschlagen. Denn das war auch einer von den Räubern. Die haben meine Stadt angezündet. Die haben meine Kinder und Frauen gestohlen. Die haben mein Gut geklaut. Der ist auch einer. Aber David hat etwas gelernt. Liebe deine Feinde. Der gibt ihm Brot und Wasser. Der gibt ihm Brot und Wasser. Der gibt ihm Brot und Wasser. Weißt du, in der Situation, mach aus deinen Niederlagen Siege. Wir müssen zuerst mal selber an uns lernen, zu vergeben. Der hat alles kaputt gemacht. Also wenigstens an dem kann ich mich rächen. Und dem kann ich da den Schädel einschlagen. Brutal. Das war damals Blutrache und so weiter. Der hat mich geschädigt. Warum? Sie fanden einen ägyptischen Mann. Und es ist oft so in unserem Leben, dass Gott macht. Weißt du, es kommt immer anders, als wir denken, anders, als wir erträumen, anders, als wir fühlen. Da liegt er. Und dem soll ich helfen? Puh. Fällt mir gar nicht ein. Wer hilft mir? Aber David hilft diesem Mann. Nimm diesen Mann auf. Peppel den hoch. Weißt du, das ist die Art von innere Reife, innere Fähigkeit. Weißt du, niemand hat gedacht, dass David König sein sollte und so weiter. Und der soll mir auch helfen, dieser Krüppel da, dieser Halbtote, dieser Leiche. Und das ist der Anfang der Befreiung, Anfang der Lösung und so weiter. Ein ägyptischer, kleiner ägyptischer Mann. Und sie fanden einen ägyptischen Mann im Feld liegen, heißt es, und sie führten ihn zu David. Und was macht David? David zeigt ihm Großzügigkeit. Also er behandelt ihn großzügig, gibt ihm zu essen und zu trinken. Das ist das Mindeste, was man einem Feind tut. 200 Mann waren zu müde, aber dieser eine zeigt ihm den Weg nachher, wo die Räuber sind. Wo die zu Hause sind. Und sie, dieser eine Mann, dieser Halbtote, den sie zum Leben hochpäppeln, bringt, wo seine Frauen und seine Kinder und sein Hab und Gut ist. Weißt du, David ist gereift und Gott schenkt Sieg in deinen Niederlagen, wenn du gereift bist, wenn du keine Bitterkeit mehr hast gegen niemand. Weißt du, wir können gegen unsere Feinde, gegen die, die uns geschadet haben, Bitterkeit haben. Also mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber der hat keine Bitterkeit mehr, der hat vergeben. Und deshalb kann Gott handeln. Wenn wir vergeben, kann Gott handeln. David hat jetzt seine königliches Herz gezeigt, sein göttliches Herz, sein reifes Herz, sein geistliches Herz gezeigt. Weißt du, er hat den Mann nicht erschlagen und sich nicht an den Mann gerecht, sondern hat den Mann hochgepäppelt. Wenn er Bitterkeit und Enttäuschung gezeigt hätte, gnadenlos gewesen wäre, wäre Gott auch ungnädig zu ihm gewesen. Das war seine Prüfung. Wie behandelst du deinen Feind? Wie behandelst du deinen Widersacher? Gib ihm Brot und Wasser. Und sie gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und da kam er wieder zu sich und so weiter. Und Gott prüft, wie wir unsere Feinde behandeln, die uns geschadet haben, vermutlich geschadet haben, aus Niederlagen Siege zu machen. David hat ein gebendes Herz. Und das ist der Schlüssel für Sieg und Segen. Ein gebendes Herz gibt Wasser und Brot. Bevor du etwas bekommst, musst du was geben. Musst du was tun. David nimmt keine Rache, selbst als er die Gelegenheit hätte. Weißt du, David hat schon viel gelernt in seinem Leben. Er wurde von Saul verfolgt und jetzt ist wieder eine ernsthafte Prüfung. Wie gehst du mit deinem Widersacher um? Du weißt ja, beim Saul, der hätte dem Saul den Hals abschneiden können, da in der Höhle Adullam. Aber das hat er nicht getan, er hat nur einen Zipfel abgeschnitten von seinem Mantel. Also, er hat großzügig gehandelt und jetzt, wie handelst du bei diesem Mann, diesen ägyptischen Mann, diesen Räuber? Bist du großzügig? Und das war eine Geste, eine Haltung, eine königliche, göttliche, geistliche Haltung. Er gibt ihm Wasser und Brot. Wasser und Brot, also tut Gutes. Und obwohl er selbst fast nichts mehr hat, obwohl ihm selbst alles fast gestohlen und geraubt worden ist, aber er gibt das, was er hat, ein Stück weiter an diesem ägyptischen Mann. Und er weiß doch gar nicht, dass dieser Mann der Schlüssel ist für sein Erfolg. Dass gerade dieser Mann hat noch gar keine Ahnung. Der Mann hat auch gar keine Ahnung, warum er hier liegen gelassen worden ist. Oft ist es so, da kommen Leute zusammen und auch in deinem Leben kommen Leute zusammen, die haben keine Ahnung, warum sie da sind. Warum sie in deinem Leben getreten sind. Warum du mit ihnen zusammengerempelt bist. Warum sie in deinem Weg gelegt worden sind. Du hast keine Ahnung. Aber Gott weiß es. Die sollen dir den Weg weiter zeigen. Und David begreift langsam, vielleicht kann mir dieser Mann hier helfen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Ja, wir haben die Stadt überfallen dort, wir haben alles geraubt und ich bin krank geworden, habe Fieber bekommen und die haben mich hier liegen gelassen. Was? Und wo sind sie hingelaufen? Kennst du mir den Weg? Ja, aber ich habe Angst. versprich mir, dass du mir nichts tust. Dann lese ich weiter, und als sie gegessen und getrunken hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte während 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen und kein Wasser getrunken, also kurz beim Verrecken. Und David sprach zu ihm: Wem gehörst du und woher bist du? Er sprach: Ich bin ein ägyptischer Jüngling, eines Amalekiters Knecht, und mein Herr hat mich verlassen, denn ich wurde krank vor 3 Tagen. Also mein Herr hat mich verlassen. Du siehst, ein Verlassener kann einem anderen Verlassenen dienen, der durch selbe Situation gegangen ist, selbst sowas durchgemacht hat. Plötzlich, wahrscheinlich kriegt David hier eine Offenbarung von Gott, denn wir lesen weiter: Und mein Herr hat mich verlassen. Nein, das war nicht mein Herr, sondern Gott hat es zugelassen, dass er verlassen wurde. Mein Herr hat mich verlassen. Leute, die verlassen werden, wurden und so weiter, die sind Schlüsselpersonen im Reich Gottes. Du merkst hier etwas, du siehst hier etwas, was Gott tut. Verlassene Leute, Leute, die missachtet wurden, die verkannt wurden, so wie David, das sind Leute, die Gott gebraucht. Verachtete Leute sind Leute, die Gott gebraucht. Leute, die verlassen sind, die wir nicht abgeholt haben, die bleiben liegen. Also ich habe euch gesagt, da Leute, die nicht eingesetzt werden, die nicht gebraucht worden sind, die nicht gesegnet, die nicht eingesetzt und so weiter, die kommen nicht zum Zug. Gott will die Leute gebrauchen. Sie sind Schlüsselpersonen für das Reich Gottes. Oder Leute, die sich dann zurückziehen und sagen: Mich braucht niemand. Du weißt gar nicht, dass dich jemand braucht. Was hat der Jüngling da gedacht? Verstehst, 3 Tage liegt er schon, dieser verlassene Mann, aber das ist eine Schlüsselperson. Und ich sage euch eines, Geschwister, verlassene Menschen, enttäuschte Menschen, verletzte Menschen sind Schlüsselpersonen. Problemmenschen sind Schlüsselpersonen. Weißt du, der Teufel will sie zunichte machen, damit sie ja nichts für Gott tun. Aber Gott gebraucht gerade diese Leute. Dann lese ich weiter. Wir sind eingefallen in das Mittagsland der Kreta und Juda und in Juda und in das Mittagsland von Kaleb und so weiter und haben Ziklag mit Feuer verbrannt, und da klickt's beim David. Ha! Ziklag, meine Stadt! Und hier weiß jetzt David, hier, dieser Mann ist eine Schlüsselperson. Ich muss den Mann halten. Ich darf ihn nicht jetzt misshandeln oder schlecht behandeln. Er muss mir den Weg zeigen dorthin. Er weiß den Weg, wie es weitergeht und so weiter. Und er verlässt sich, und dieser Mann führt zu dieser Räuberbande, die natürlich ausgelassen feiern und so weiter. Aber Gott weiß, wem dient. In meiner Bibel heißt es, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Du weißt gar nicht, warum gerade so einer, der auf dem Weg dir liegen geblieben ist, dir zum Besten dienen soll. Plötzlich liefert Gott uns die Antwort, welcher Art auch immer. Plötzlich sagte der hat die Antwort, bring ihn zum Leben wieder zurück. David zog aus, und er wusste nicht, wo es lang geht, aber jetzt, als er diesen Mann fand, plötzlich hat er Offenbarung, plötzlich hat er Licht. Dieser Mann erzählt die ganze Geschichte, was passiert ist. Und dieser Mann kann sagen, was für Leute das waren und wo die Leute sich niedergelassen haben und wo die sind. Als er rausging, hat er nicht gewusst, wo es lang geht. Deshalb habe ich euch gesagt, wenn Gott sagt, geh, dann werden wir auch die nächste Etappe finden. Da liegt einer uns im Weg. Und plötzlich haben wir die Schlüsselperson, Schlüsselwort, Schlüsselantwort, Schlüsselsituation. Und was macht jetzt David? Weißt du, was macht jetzt David? Er hat jetzt den Mann, er weiß jetzt, wo die Räuber hierher kommen, und er kann sehen, was passiert ist. Und er sagt, kannst du mich dorthin bringen? David kann jetzt natürlich seine Wut und sein Ärger auslassen und sagen, du Lümmel, du Lump, du dreckiger Kerl. Nein, er schimpft nicht, er regt sich nicht auf. Reg dich über deine negative Situation nicht auf. Fluch nicht über deine negative Situation. Mach aus deiner negativen Situation das Beste, das Allerbeste. Schimpf nicht auch über die Menschen, die vielleicht das verursacht haben. Du Ganove da. Weißt du, David erkennt, das ist ein Finger Gottes. Der ist extra für mich liegen geblieben. Nur für mich. Gott zeigt mir den Weg. Und so ist es oft in unserem Leben, Geschwister, dass wir manchmal nicht gleich sofort erkennen. Weißt du, Gott gibt uns nicht gleich die ganze Predigt. Er gibt uns ein Stichwort. Nur einen Grundgedanken und so weiter. Und jetzt müssen wir das Ding ausarbeiten, jetzt entwickeln. Oft haben wir es nicht erkannt. Und weil wir die Situation nicht erkannt haben, Abend sind wir an der Situation vorbeigegangen und wir haben nichts zustande gebracht, weil wir nicht aufgepasst haben. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, und wir müssen auf Gottes Wege, Gottes Arbeitsmethode, Gottes Gangart achten. Und was macht David jetzt? Hast du erkannt, was für Schritte Gott in deinem Leben schon, was für Spuren er zurückgelassen hat? Und genau das ist, was Gott macht. Es wird eine Beziehung aufgebaut und der Mann führt David und seine 400 Mann, was noch da sind, zu dieser Meute. Gott segnet uns weiter, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir uns auf das Abenteuer einlassen, wenn wir Ja zu Gottes Wegen sagen, wird Gott uns weiter segnen, die nächste Etappe, und wird uns weiterführen. Aber wenn wir uns nicht einlassen, gehen nicht, ist alles hoffnungslos, alles verloren. Manchmal machen wir den großen Fehler, dass wir bestimmte Beziehungen verlassen, dass wir bestimmte Kontakte aufgeben, dass wir den ägyptischen Mann umbringen aus Ärger. Stell dir vor, was wäre passiert? Der wäre nicht dort angekommen, wo er hätte sein sollen, hätte nichts erreicht. Und David sprach zu ihm, willst du mich hinführen zu dieser Bagage, zu dieser Mannschaft oder was es auch immer ist? Natürlich, weil er Barmherzigkeit geübt hat, hat Gott auch an ihm Barmherzigkeit geübt. Du siehst also, wie Gott arbeitet. Gott testet uns, sind wir bereit, großzügig zu sein? Sind wir bereit, barmherzig zu sein? Sind wir bereit, hilfsbereit zu sein? So macht man aus Niederlage Siege. Bist du bereit? Und willst du mich dorthin führen? Weißt du, er ist nur krank geworden. Und sie haben ihn einfach da liegen gelassen. Und natürlich will David jetzt ihm helfen. Und er will auch dem David helfen, denn er hat auch überlebt, nur dank der Gnade Davids. Und deshalb ist der Schlüssel in jeder Situation Barmherzigkeit. Du willst Gottes Herrlichkeit erleben, Gottes Siege erleben, dann sei barmherzig. Sei barmherzig mit deinem Mann, deiner Frau, deine Kinder, deine Familie, dein Umfeld. Sei barmherzig. Und du wirst sehen, was dabei passiert. Deshalb ist der Schlüssel in jeder Situation Gnade und Barmherzigkeit. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn wir Gottes Auftrag erfüllen wollen, müssen wir also und das Ziel erreichen möchten, müssen wir Barmherzigkeit üben. Siege kommen durch Barmherzigkeit. Durch Taten der Barmherzigkeit. Er war barmherzig. Ja, kannst mitgehen, ist okay. Wenn wir unsere Berufung erreichen wollen, müssen wir barmherzig sein. Mit anderen Leuten barmherzig sein. Auch wenn sie noch so viel Fehler haben. Auch wenn sie sich noch so viel an uns versündigt haben. Auch wenn sie noch so viel Unrecht uns angetan haben. Barmherzig sein. Was auch immer heißt. Wenn du Gottes Segen haben willst, dann musst du einfach barmherzig mit deinen Geschwistern sein, mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden, auch mit den Ausländern barmherzig sein. Geschwister, das ist ganz arg wichtig. David hat sogar zu Jonathan gesagt, ich bin dein Freund, ich bin dein Blutsbruder, ich bin dein Knecht, zeig mir Barmherzigkeit. Also David wollte Barmherzigkeit haben, aber er hat wenig Barmherzigkeit bekommen. Egal wie viel Barmherziger du bekommst, spielt keine Rolle. Sei du barmherzig. Jonathan hat nicht so viel Barmherzigkeit mit David gehabt. Er hat nur geraten, hau ab schnell und so weiter. Mein Vater will dich töten. Ein perfektes Beispiel ist für David hier jetzt dieser Fall, wie Gott ihn segnet, wie Gott ihn ans Ziel bringt, wie Gott ihn weiterbringt. Barmherzigkeit. Er zog aus und er wusste nicht wohin. Und konnte sich auch gar nicht ausdenken, wie soll ich die erreichen? Du musst auch nicht wissen, wie der Weg verlaufen wird. Du musst nur wissen, Gott ist mit mir. Und ich muss nur barmherzig sein und mich führen lassen. Er wusste nur, wenn ich handle, wenn ich gehe, wird Gott handeln, wird Gott was tun. Und Gott offenbarte sich bei ihm in Form dieses ägyptischen Mannes. Gar nicht ein hebräischer Jüngling. Nein, ein ägyptischer junger Mann. Ein Verlassener, ein Kranker. Und er bringt David dorthin, wo David alles wieder zurückholen kann. Und genau das ist, mach aus deinen Niederlagen Sieg, hol dir das alles zurück, was der Feind dir gestohlen hat. Das ist meine Botschaft, wo ich hier weitermachen möchte, ganz kurz. Wir als Gemeinde haben einen Auftrag, wir sollen alles zurückholen, was der Teufel uns gestohlen hat, was er dir, mir, der Gemeinde, dem Volk Gottes gestohlen hat. Weißt du, und er hat eine ganze Menge uns gestohlen. Leute, für die wir gedient haben, für die wir gebetet haben, für die wir gearbeitet haben. Niemand, nicht einmal eine Klaue soll der Teufel haben. Wir wollen alles zurückhaben. Amen. Wir wollen alles zurückhaben, was wir uns geraubt haben. Wir müssen nur Geduld haben. Wir müssen nur Geduld haben, bis wir das alles zurückbekommen. Verstehst du? So wie David. Wir ziehen aus und wir geben niemand auf. Wir lassen niemand springen. Wir lassen niemand laufen. Wir warten geduldig, bis wir über den ägyptischen Mann und wie auch immer dort hinkommen. Unser Auftrag ist in unserem Gottesdienst, dass wir die Werke des Teufels mit zerstören. Deshalb kam Jesus ja, die Werke des Teufels zu zerstören. Und unser Auftrag ist ebenfalls, die Werke des Teufels zu zerstören. Wie? Das wird uns Gott zeigen und schenken, Schritt für Schritt. Und sie waren zerstreut, diese Räuber, über das ganze Land und aßen und tranken und feierten. Also, happy day. Das war ihr Leben. Die Feinde waren ihrer Sache sicher, aber sie wussten nicht, dass David schon die Führung Gottes hat. Weißt du, die dachten, das ist jetzt unser. Keiner wird uns finden, wo wir sind. Gott führt uns, gerade über diesen ägyptischen Jüngling. Weißt du, die Ungläubigen, die machen so große Fete und sagen, ja, guck mal, ihr Christen, was wollt ihr? Mein Thema ist, mach aus deinen Niederlagen Siege. Blum hat einmal gesagt in einer seiner Predigten, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Wir machen weiter. Wir geben nicht auf, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Bleib cool, so wie David. Wir machen weiter. Gott hat gesagt, wir sollen weitermachen. Weiter beten, weiter glauben, weiter missionieren. Greif in die Tasche und hol einen Stein raus und leg sie in die Schleuder. David hat 5 glatte Steine vom Bach geholt, denn er wusste, Herr Goliath hat noch 4 Brüder. Deine Feinde triumphieren und feiern, sie aßen und tranken und feierten Feste, als ob sie große Beute im Philisterland gemacht hätten und so weiter. Und das im Land Judas und in Ziklag so viel geraubt hätten und ausgeplündert hätten. Sie feierten und waren ausgelassen. In Sprüche 22, Vers 23 heißt es, denn der Herr wird deine Sache führen. Der Herr wird deine Sache führen. Lass uns zusammen sagen, der Herr wird meine Sache führen. Ist das nicht wunderbar? Der Herr wird meine Sache führen, mein Geschäft führen, meine Persönlichkeit führen, meinen Charakter führen. Der Herr wird die Sache führen. Achte auf die Führung Gottes, wie er das macht. Der Herr wird meine Sache führen. Und der Herr hat die Sache Davids geführt. Der Herr hat die Sache seiner Gemeinde geführt, bis jetzt, all die Jahre. Mit 400 Mann kannst du kein Land besiegen. Aber wenn der Herr die Sache führt, da reichen 5 Leute, da reichen nur eine Handvoll. Wenn Gott, denn der Herr wird ihre Sache führen und wird denen, die sie berauben, das Leben rauben. Da steht weiter, nämlich Sprüche 22, 23. Ich muss lesen. Weißt du, ich habe nur dein Teil gelesen. Der Herr wird deine Sache führen und wird denen, die dein Leben berauben, ihr Leben berauben. Stell dir mal vor, die, die dich zerstören wollen, die wird der Herr zerstören. Die, die dir schädigen, die dich krank machen wollen, die wird der Herr krank machen. Guck eine Weile zu und dann wirst du merken, die haben Krebs und die haben dies und jenes Geschwür. Aber sei weiter barmherzig, sei weiter großzügig, sei weiter positiv, sei weiter optimistisch. Weißt du, er wird die berauben, die dich ausrauben. Das ist der Herr. Mach aus deinen Niederlagen Siege. Ist einfach, die Gott überlassen, in deiner Not zum Herrn zu reden und nicht zu Menschen. Erzähl nicht jeder Mann und jeder Frau, ach, ich habe Schwierigkeiten, kannst du für mich beten? Bete du und das reicht vollkommen aus. Und sag, ich, Herr, ich stehe vor dir und ich werde dich nicht lassen, bis du mich nicht segnest. Und Gott ist wie ein Löwe, steht in der Bibel. Oh, liebe Zeit. Weißt du, ein Löwe lässt sich nicht alles gefallen. Der lässt sich nicht den Knochen von seinem Maul nehmen. Er erlaubt es nicht. Er passt auf seine Kinder auf. So ein Löwe oder eine Bärin passt auf seine Kinder auf. Wer dich verärgert, verärgert Gott, Leute. Der verärgert Gott. Wer dich schädigt, schädigt Gott. Wie erlebt man aus Niederlage Sieg? Indem man voll bewusst ist, mein Gott steht hinter mir. Ich bin Kind Gottes und ich bleibe Kind Gottes. Und niemand kann mir meine Gotteskindschaft absprechen. Die können reden, so viel sie wollen. Die können schreiben, so viel sie wollen. Die können dichten, so viel sie wollen. Sie können skandalieren, so viel sie wollen. Die können mir meine Gotteskindschaft nicht absprechen. Ich bin erlöst und ich bleibe erlöst in alle Ewigkeit. So, wer dich schlecht macht, der macht Gott schlecht. Überleg einmal. Wer dich zerstören möchte, dann wird Gott zerstören. So wie diese Stelle aus Sprüche, was ich gelesen habe. Und wer dich betrügt, wird Gott betrügen und betrüben. Und der wird mit Gott zu tun haben. Denn Gott passt auf seine Kinder wie eine Bärin auf ihre Jungs. So steht in der Bibel einmal. Und David schlug sie. Die haben damit nicht gerechnet, dass David noch kommen wird. Die haben nicht gerechnet. Und dann die Kinder, Papa kommt. Verstehst? Da auch die Räuber, denen hat die Sprache verschlagen. David schlug sie. Warum? Weil er sich aufgemacht hat, weil Gott ihm gesagt hat, du wirst sie retten. Geschwister, Gott hat uns gesagt, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Amen. Glaubt ihr das? Seid ihr einverstanden? Und wenn wir das glauben, wir werden sie schlagen. Alle, die uns unsere Kinder und unsere Frauen und unsere Männer stehlen wollen, Gott wird sie alle schlagen. Und David wusste, solange Gott auf meiner Seite ist, werde ich gewinnen. Solange Gott auf meiner Seite ist, werde ich gewinnen. Solange Gott auf meiner Seite ist, werde ich gewinnen. Und dann macht das Kämpfen so richtig Spaß. Wisst ihr? Ich bin guten Mutes, ich kämpfe gerne, weil ich weiß, Gott ist auf meiner Seite. Und wenn ein Kampf vorbei ist, manchmal bin ich traurig, verstehst du? Eine Auseinandersetzung ist vorbei, eine Herausforderung ist zu Ende, da kommt schon die nächste. Und das macht mir Spaß, ich weiß, Gott ist auf meiner Seite, ich werde immer wieder hochkommen. Es gibt Turbulenzen, ich falle mal runter und mal auf wieder und so weiter, falle hin, aber ich stehe wieder auf. Ich lasse mich nicht unterkriegen, denn ich weiß, Gott ist auf meiner Seite. Und David schlug sie von der Morgendämmerung bis auf zum Abend des folgenden Tages. Und also errettete David alles, was die Amalekiter ihm genommen hatten. Und er errettete alles, nicht nur das, sondern auch das, was sie woanders gestohlen hatten. Da kam dann eine große Beute, der hat sie fertig gemacht. David rettet alles, was der Feind ihm gestohlen hat. Also die Voraussetzung war, sei barmherzig. Wisse, Gott ist mit mir. Das ist die Grundvoraussetzung. Gott ist gegenwärtig. Sei nicht zimperlich. Bruder und Schwester, das ist ganz arg wichtig für uns Christen. Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Die sollen zu Hause bleiben. Die sollen auf der anderen Seite vom Bach bleiben. Müde und zermürbt. Kann ich nicht mehr, geht's nicht mehr. Bleib zu Hause. Nein, wir dürfen nicht zimperlich bleiben. Wir sollten wissen, Gott ist mit uns und ich muss mein Bestes geben. Wenn ich mein Bestes gebe, Gott gibt sein Allerbestes. Trauere nie über deine Verluste. Was habe ich schon alles verloren? Vergiss jetzt deine Verluste. Weißt du, wenn du Siege haben willst, du musst aufhören, über deine Verluste zu jammern, zu klagen. Du kannst jetzt was gewinnen. Und sogar noch mehr, als was du verloren hast, je in deinem Leben. Trauere nicht über die Opfer, die du bringst. Trauere nicht über die Schwierigkeiten, die sich in den Weg stellen und so weiter. Trauer bringt keine Lösung. Trauer bringt keine Lösung. Sei zuversichtlich, sei mutig und hilf anderen Leuten, dann wird dir auch geholfen. Achte auf die Führung Gottes. Achte nicht so sehr auf die Verluste. Was kommt? Verstehst du? Mit Gott kommst du durch. Mit Gott kommst du durch. Ich will dir Mut machen. Und nur so holst du wieder alles zurück, was der Feind dir geholt hat. Und nur so kannst du wieder hergestellt werden. Und nur so bekommst du dein Recht, wenn du aufs Ganze gehst. Absolut aufs Ganze. Alles. Ich will alles haben. Mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden. Gott ist ein gewaltiger Gott. Weißt du, und Gott geht manchmal ganz merkwürdige Wege. Auch in unserem Leben. Auch in meinem Leben persönlich. Und weißt du, wenn ich alles zurückhaben möchte, dann muss ich schon alles tun. Alle Register ziehen. Was ich machen kann, das kann ich machen. Und was ich nicht machen kann, das überlasse ich Gott. Und das ist meine Philosophie. Ich tue, was ich kann, aber was ich nicht kann, dann sage ich, Vater, mach du das. Und er macht es. Und achte auf den ägyptischen Mann. Achte auf den ägyptischen Mann, was es auch heißt. Weißt, sei barmherzig. Weißt du, wenn Gott dich irgendwo herausfordert, weißt du, Gott fordert uns raus. Du wirst gesegnet werden, finanziell zum Beispiel. Weißt du, da kommt irgendjemand und ist in Not und du siehst die Not, der sagt nicht, dass er Not hat, aber du siehst, dass er in Not ist. Hilf ihm, frag gar nicht viel und dann wird es dir geholfen werden. Diskutier nicht so viel, sag nicht, ich muss ein Komitee bilden, hilf ihm und dann wird es dir geholfen. Also ich habe schon Wunder erlebt, indem ich einfach getan habe, was mir das Herz gesagt hat. Und tu immer das, was dir das Herz sagt. Herz ist immer barmherzig. Weißt du, das große Gesetz des Universums ist nicht da. Du sollst, nein, das große Gesetz des Universums ist Liebe. Liebe. Wir sind entstanden durch Liebe, wir leben durch Liebe weiter und wir werden überleben, wenn wir Liebe üben. Liebe ist das Gesetz des Universums. Gott ist die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Lebt das Leben der Liebe, egal wie es ist, liebe die Menschen. Liebe, auch wenn sie komisch sind. Auch wenn er jetzt halbtot da liegt, dieser ägyptische Mann. Weißt du, vielleicht bringt er dir die Antwort. Vielleicht bringt er dir die Antwort. Und David hat alles wieder zurückerobert, was der Teufel ihm genommen hat und diese Amalekiter oder diese Räuber genommen haben. Er hat wieder alles zusammen, weil er mit Gott zusammengearbeitet hat und mit seinem Herzen zusammengearbeitet hat. Mach aus deinen Niederlagen Siege. Weißt du, Gott erlaubt manchmal, dass Dinge passieren, damit wir wieder ein bisschen auf neue Ebene kommen. Weißt du, dass wir wieder über den Abgrund stehen, in einer neuen Dimension leben. Gott erlaubt das, dass wir wieder mit ihm zusammen, ihn beteiligen an unserem Leben, an unserer Situation und sagen, Herr, mit dir zusammen werden wir Schlachten kämpfen. Und David ist in Kämpfen stark geworden. Kinder Gottes, wir werden in Kämpfen stark, wir werden unseren königlichen Charakter entwickeln im Kämpfen. Gib dich nie auf. David hat sich nie aufgegeben. Der hat gesagt, ich werde irgendwie rauskommen aus der Affäre, aus der Geschichte. Weißt du, du hast vielleicht eine Affäre, du hast eine Geschichte, du hast ein Drama, eine Tragödie, ein Trauma. Du wirst aus diesem Trauma rauskommen, wenn du nicht verzweifelst. Wenn du dich nicht aufgibst. Wenn du dich selbst aufgibst, bist du verloren. Das kann ich dir jetzt schriftlich geben. Gib dich selbst nicht auf, dann wird Gott dich nicht aufgeben. Gib dich selbst nicht auf. Ich persönlich, das schließt mit einem Zeugnis, ich persönlich habe mal Schwierigkeiten gehabt vor 30 Jahren, ich war noch nicht in Berlin und so weiter. Dann, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann habe ich eine Vision gehabt, eine Nussschale, eine Nuss, Walnuss und ein Segelboot, also eine Nussschale, Segelboot. Und da bin ich in dieser Nussschale drin, so habe ich ein Gesicht, einen Traum gehabt. Und da waren die Wellen mächtig, die schlugen übereinander. Und dann sagte eine Stimme, Johannes, wenn du dich nicht aufgibst, du wirst diesen Sturm überleben. Und so war es. Verstehst? Und ich habe Angst gehabt, allein in der Nussschale zu sitzen. Und habe gedacht, ich gebe mich nicht auf. Immer wieder mir vorgebetet, ich gebe mich nicht auf. Ich gebe mich nicht auf. Ich gebe mich nicht auf. Teufel, ich gebe mich nicht auf. Oder die Umstände, ich gebe mich nicht auf. Und was ist passiert? Plötzlich eine Welle schwappte mich ans Land in diesem Traum und ich war in Sicherheit, konnte aussteigen und trockenen Fußes meinen Weg weitergehen. Aber ich musste festhalten, ich gebe mich nicht auf. Du, das war nicht einfach. Und dann ging es fast über, dass es die Nussschale sich überschlagen hat. Ich gebe mich nicht auf. Weißt du, wir sind in Krisen. Und es werden noch mehr Krisen kommen, als was wir jetzt bisher gehabt haben. Das waren alles nur Peanuts. Wir werden in größere Stürme geraten. Und genau das ist, warum ich hier predige. Bruder, Schwester, gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wer und was kann gegen uns sein? Verstehst du? Auch wenn eine verbrannte Erde da ist, auch wenn die Hölle da ist, gib dich nicht auf. Mit Gott werden wir überleben. Amen. Das ist meine Botschaft. Vater, ich danke dir, dass du uns Mut machst durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, durch die Salbung, durch dein Wort und auch hier durch die Geschichte von David. David hat uns gezeigt, man darf sich nicht aufgeben, man darf nicht kapitulieren, man darf nicht resignieren, man darf nicht zurückgehen, man darf nicht zurückschauen. Wir schauen nach vorne in Jesu Namen. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Herr, ich schaue nach vorne in Jesu Namen. Amen. Amen. Praise God. Schauen.